Also dort, wo keine Entwässerungsgräben sind, da lässt man die Moore natürlich alleine. Aber wir haben diese Verantwortung. Also Bayern ist einfach auch ein Moorland, sage ich jetzt mal so, die zu schützen und ja, die zu erhalten.
Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ich bin Stefanie Bernhardt, Pressereferentin beim LBV und gemeinsam sind wir unterwegs im ältesten Naturschutzverband Bayerns. Für die heutige Folge war ich mit der LBV-Gebietsbetreuerin Birgit Weiß in einem bayerischen Hochmoor. Seit 20 Jahren ist Birgit im Moorschutz aktiv und betreut Renaturierungsmaßnahmen vor Ort. Birgit erklärt uns, was den Lebensraum Moor so besonders und so einzigartig macht und welche Tier- und Pflanzenarten dort zu finden sind. Moore sind echte Klimaschützer. Wie wir die Moore schützen können, das erfahrt ihr in dieser neuen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo Birgit, sehr schön, dass ich heute bei dir sein darf. Ich durfte mal rausfahren für eine neue Folge Ausgeflogen.
Hallo Steffi, schön, dass du heute bei mir bist im Gebiet.
Wir waren heute Vormittag schon im Moor, im Eglinger Filz, bei euch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Da werden wir heute auch ein paar Mal quasi hinspringen. Ich fand es einfach total spannend, weil das Moor, so wie ich es mir vorgestellt habe, war irgendwie ganz anders so am Tag, wenn man da mit dir als Gebietsbetreuerin unterwegs ist. Kannst du vielleicht unseren ZuhörerInnen einfach nochmal beschreiben, ja, was denn so den Lebensraum Moor so einzigartig macht?
Also das Moor ist ganz was Besonderes, weil es ein Lebensraum ist zwischen ständig nassen Standort und dem festen Boden, also so ein Übergangsbereich. Und wir müssen mal vielleicht auf die Entstehung eingehen. Also die sind bei uns nach der letzten Eiszeit entstanden, also vor 13.000 bis 15.000 Jahren. Und die Voraussetzung ist, dass wir hohe Niederschläge haben und das haben wir hier. Also wir haben ungefähr 1300, 1400 Millimeter im Jahr. Relativ geringe Temperaturen, das sind 7,5 Grad hier, das ist auch gegeben. Und wir brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit und dazu noch Böden, die einen stauenden Untergrund haben. Und ja, was ist so besonders? Ja, also es gibt mal die Niedermoore, die werden vom Grundwasser gespeist. Das heißt, also das ganze Wasser macht das Grundwasser aus. Und es herrscht da quasi im Moor ein Überschuss an Pflanzenmaterial. Also dieses anfallende, die Pflanzenreste, die werden nicht zersetzt oder nur ein bisschen. Und es entsteht dann Biomasse, die sich anreichert. Und es wird immer ein bisschen mehr. Und dann wächst diese Schicht, weil jedes Jahr kommen wieder Pflanzenreste dazu. Und dann wölbt sich dieses Moor empor und wölbt sich dann irgendwann aus diesem Grundwasserstand heraus, dass das nur noch vom Regenwasser gespeist wird. Und dann haben wir so Übergangsbereiche und letztendlich entsteht dann ein Hochmoor oder ein Regenmoor.
Also aus dem Niedermoor wird dann quasi über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte ein Hochmoor.
Genau, und es ist ein lebender Organismus, das wächst. Also ein gesundes Hochmoor, wo nicht beeinflusst ist, das wächst nach oben.
Jetzt hast du mir ja heute im Gebiet auch quasi wirklich den Torf, die Erde, diese Schichten gezeigt. Was genau ist denn Torf? Vielleicht magst du das nochmal erklären.
Ja, also wir haben ja gesehen, dass überwiegend Moose daran beteiligt sind, die sogenannten Torfmoose. Das sind die Hauptbestandsbildner im Torf. Das sind Moose, die sterben unten an der Basis ab, also werden so leicht zersetzt und nach oben die Spitze wächst immer weiter. Und dann sind es natürlich noch andere Pflanzen, die da beteiligt sind, aber überwiegend die Torfmoose. Und dann entsteht eine kleine Schicht und also auch wenn diese Moose vielleicht ein paar Zentimeter im Jahr wachsen, bleibt dann am Ende des Jahres ungefähr eine Millimeter Schicht übrig.
Jetzt sind Moore ja auch ein unglaublich spannender Lebensraum für Arten, sowohl Tiere als auch Pflanzen. Welche Tierarten leben denn im Moor? Also jetzt auch bei euch im Landkreis, aber auch ganz allgemein.
Ja, das mit den Tierarten, das wäre ich immer gefragt. Und mit dem Arten. Auf dem Hochmoor ist tatsächlich, also auf den ersten Blick, nicht so viel los. Wir waren ja draußen, wir haben den Baumpieper gehört. Also es gibt da ein paar Vogelarten, die da auf dem Hochmoor leben. Aber die Arten, die dort leben, die sehen wir nicht auf den ersten Blick. Also eine relativ neue Studie hat untersucht, was in den Gewässern, also irgendwelchen Moortümpeln in Hoch- und Übergangsmooren zu finden ist. Und die haben über 400 Arten, wirbellose Arten gefunden. Also das sind dann Larven von Käfern oder Insekten. Also was man nicht gleich sieht. Also diese Tierarten. Und Pflanzenarten sind es ja auch nicht so viele spezialisierte. Und im Randbereich wären es aber mit den Pflanzen viel, viel mehr. Also das ist das Besondere bei diesem Alpenvorlandmooren, dass wir ganz viele Pflanzenarten hier haben.
Und einige dieser Pflanzenarten, die hast du mir ja heute gezeigt. Und da hören wir jetzt mal rein.
Also im Hochmoor hast du ja totale Überlebenskämpfer, weil es sind ganz extreme Bedingungen. Also es ist ständig nass, also das Wasser steht jetzt direkt oben an und es ist sauer. Der pH-Wert kann weniger als 3 sein. Und das schaffen nicht viele Arten. Also es schafft jetzt eine Pionierart wie diese Kiefernart, das ist die Spirke, die verwandt ist mit der Latsche. Wenn du dich umschaust, es sind nicht so viele Arten da, aber die können nur hier überleben. Interessant ist auch, dass zum Beispiel hier haben wir Caluna vulgaris, die Besenheide. Also die schaut ein bisschen aus wie die Erika, also quasi wie die Arten, die du am Friedhof siehst. Das ist aber eine andere Art. Die Erika hast du im Gebirge und Caluna vulgaris, die Besenheide, die wächst hier im Moor. Die blüht dann im Herbst, da ist es noch total wunderschön, das ist alles so lila. Wir haben auch noch einen Hungerkünstler im Moor, das ist der rundblättrige Sonnentau. Diese Rosettenpflanze, und da siehst du, da fängt es dann an zu blühen, also es sind kleine weiße Blüten. Und der deckt seinen Nährstoffbedarf mit seinen Fangblättern auf, nämlich wenn sich hier eine kleine Fliege, die kleben hier diese Blätter, wenn die da hängen bleibt, dann geht es langsam zu. Und dann wird das Tier langsam verdaut und somit hat es Stickstoff und Nährsalze, gewinnt so diese Pflanze zusätzlich.
Eine fleischfressende Pflanze.
Genau, sozusagen fleischfressende oder fleischverdauende. Ich habe auch schon mal gesehen, dass wirklich ein Libellenpaar, die gerade ein Paarungsrad hatte, da auch mit den Füßen drin war. Also die war schon energisch, aber der musste ich dann helfen, der Libelle. Ja. Und natürlich ganz wichtig hier unten drunter sind die Torfmoose. Könnten wir jetzt zum Autowaschen hernehmen. Also es wirkt wie ein Schwamm.
Ja.
Wenn ich das hier so inzwischen die Finger nehme und ausquetsche, kommt da ganz viel Wasser raus. Und diese Torfmoose können so 20 oder das 30-fache von ihrem Eigengewicht an Wasser aufnehmen. Und deswegen sind die so wichtig und charakteristisch für dieses Moor. Also hier unten siehst du, da kann man die Pflanze gar nicht mehr so richtig erkennen. Also da wird es so leicht zersetzt und die wächst aber immer oben weiter. Also ganz, ganz wichtig fürs Hochmoor sind diese Torfmoose. Das ist auch ein Hungerkünstler. Also die haben ja eigene Strategien, die Pflanzen hier, dass sie überleben können. Die ernährt sich nur aus den Nährstoffen, die im Regenwasser drin sind. Und da braucht es nicht viele. Und dann macht es auch noch einen Trick. Dadurch, die Nährstoffe nimmt es auf und macht einen Ionenaustausch und macht somit das Wasser um sich herum saurer, sodass die Arten um sie herum nicht so hoch wachsen, damit es genügend Licht kriegt, um weiter zu wachsen.
Clever.
Du hast ja gerade schon erklärt, dass quasi im Hochmoor nicht so viele Tierarten ansässig sind, aber im Niedermoor trifft es dann eher zu. Gibt es dann dort auch Arten, die quasi ohne diesen Lebensraum gar nicht überleben könnten?
Ja, da haben wir das wichtige Gebiet, die Loisach-Kochelsee-Moore mit fast 40 Quadratkilometer Ausdehnung und die Arten sind auf diesen Lebensraum angewiesen. Also da haben wir der Gebrachvogel oder das Braunkehlchen, Bekassine, Kiebitze. Die brauchen diese nassen Standorte und brüten am Boden. Und das ist so der Knackpunkt, weil die Landwirtschaft dementsprechend angepasst werden muss, dass die dort überleben können.
In der Vorbereitung auf die Folge habe ich gelesen, dass in Deutschland nur noch rund 5% der ursprünglichen Moore naturnah sind und erhalten sind in dem Sinne. Wie sieht es denn in Bayern aus? Sind es da auch nur noch so wenig?
Ja, tatsächlich ist es bei uns das auch. Also wir haben ungefähr 220.000 Hektar Moorfläche und Anmoorflächen und also 3% sind naturnah. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe, also was heißt naturnah, die sind in einem unbeeinflussten Zustand, das ist besser als naturnah. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe noch nie bei uns ein Moor gesehen, das nicht irgendwo im Randbereich von Entwässerung beeinträchtigt worden ist.
Warum genau gibt es diese Entwässerung und warum ist die so schlecht für das Moor?
Also die Moore wurden entwässert Anfang des 19. Jahrhunderts, also zunächst im Handtorfstichverfahren. Es ist einfach darum gegangen, um diese Fläche urbar zu machen durch Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Und dadurch wird dieser urige Lebensraum halt zurückgedrängt, denn wenn ich ihn entwässere, dann werden die oberen Schichten durchlüftet des Torfes und dann wird er langsam zersetzt.
Gibt es da noch andere Gründe für den Rückgang der Moore oder ist es nur diese landwirtschaftliche Nutzung?
Also landwirtschaftlich und Aufforstungen und der Torf ist auch zu Brennzwecken abgebaut worden, also eben die bäuerliche und aber auch dann maschinell.
Wie genau funktioniert denn dann diese Entwässerung? Also wie zieht man das Wasser aus der Fläche?
Also im Hochmoor haben wir es gesehen, da werden dann Schlitzgräben angelegt. Also es sind kleine Gräben, die eigentlich gar nicht so sichtbar sind, die aber doch 80 cm oder bis 1,50 m runtergehen. Und es wird wie ein flächiges Netz über die ganze Fläche drüber gelegt. Und das ist quasi die Vorentwässerung. Damit ziehe ich das Hauptwasser raus, das Moorwasser, und das leitet dann in Bäche oder in Vorfluter ein. Und im Randbereich werden dann eben, wird begonnen abzubauen. Maschinell ist das großflächig bei uns in den Mooren hier passiert.
Du hast mir sogar gezeigt, dass da auch noch ehemalige, wie Bahngleise quasi waren. Da ist jetzt alles verwachsen. Wofür hat man das dann genutzt?
Ja, das war die Lohren. Also es ist wirklich industriell hier abgebaut worden. Da wird das Moor erst in so kleine Wägelchen neigeschüttet, am Randbereich des Moores abgelagert. Das war wirklich ein Moorbahnhof und von dort aus mit LKWs abtransportiert.
Werden dann aktuell in Bayern noch Moore abgebaut oder genutzt?
Also es gibt wenige Flächen in Bayern, wo jetzt Torf noch genutzt wird, in kleinen Umfang zu Bäderzwecken, also aus gesundheitlichen Sachen. Also bei uns im Landkreis kenne ich eine Fläche, die ist aber wirklich zu vernachlässigen. In Bayern und in Deutschland verlagern wir den Torfabbau für Blumenzwecke, also dass das wirklich in den Erden drin ist, ins Ausland. Also da waschen wir uns das Gewissen vielleicht ein bisschen rein, denn der ganze Torf, der in der Blumenerde drin ist, der kommt im Wesentlichen aus dem Baltikum und aus Russland, dieser Bereich.
Was ich heute auch so spannend fand, als wir im Moor waren, man hat es von außen, wenn man mit dem Auto vorbeigefahren ist, erstmal gar nicht gesehen. Also es war einfach davor eine Grünfläche, ein paar Bäume, man musste wirklich reingehen, um einfach diesen Lebensraum zu entdecken. Geht es vielen Leuten so? Also nimmt man die Moore bei uns in Bayern in der Landschaft gar nicht so wirklich wahr?
Ich würde sagen, ja, denn sie sind wenig erschlossen, also gerade in unserem Gebiet. Also dort, wo Wege durchgehen, da sind schon Besucher unterwegs, aber die Hochmoore, die sind so unerschlossen. Da geht, wenn dann, am Rand mal ein Weg vorbei, aber durch diese Entwässerung hat der Waldgürtel zugenommen, sodass die Leute da gar nicht reinsehen in die offene, weite Hochmoorfläche, dass ich das wirklich als Niemandsland so manchmal bezeichne, als urig und spannend, wo sich wirklich nur wenige rein verirren, ein paar Heimische, die da schon immer die Wege nutzen, oder einen Jäger treffe ich manchmal draußen.
Findest du es gut oder schlecht, dass dann so wenig los ist im Moor?
Für mich persönlich finde ich es total schön, weil es gibt nicht mehr viele Flächen, wo man allein unterwegs ist und da bleiben normal die Moore, die Wälder und die Flüsse. Aber natürlich muss man den Lebensraum, schätzt man den Lebensraum nur, wenn man kennt. Und deswegen finde ich das schon gut, wenn es Gebiete gibt, die schon erschlossen sind, dass da auch Leute hinkommen, den Lebensraum kennenlernen.
Was bei dem Thema aber vielleicht noch wichtig ist, wie verhalte ich mich denn richtig im Moor? Also was darf ich denn machen, was darf ich nicht machen und wie muss ich vielleicht ausgerüstet sein?
Also das kann ich natürlich nicht vorschreiben, aber natürlich gelten in den unterschiedlichsten Gebieten verschiedene Schutzvorschriften. In manchen Mooren darf man zur Brutzeit überhaupt nicht, also die Wege verlassen, darf man nicht reingehen. Es gibt auch ganzjähriges Betretungsverbot. Das muss man sich halt vor Ort erkundigen, beziehungsweise ist es vor Ort dann auch angeschlagen, wie man sich verhalten muss. Es ist so wie in allen Lebensräumen im Wald oder so, dass man halt einfach ruhig ist und einfach besonnen das Gebiet erkundet.
Was mich noch ein bisschen interessieren würde zu dem Rückgang der Moore, um dafür ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich das in Bayern entwickelt hat. Wo gibt es denn jetzt überall Moore? Also gibt es da so Hotspots? Du meinst jetzt schon, bei euch im Landkreis gibt es besonders viel Moorfläche. Ja. Und wie hat sich das vielleicht über die Jahre entwickelt?
Wir haben einen Schwerpunkt der Moore in Deutschland, in der norddeutschen Tiefebene oder am Alpenrand, also in Bayern, oder es zieht sich auch rein bis nach Baden-Württemberg. Also wie gesagt, alle Moore sind zumindest im Randbereich entwässert worden. Also irgendwie ist der Grundwasserstand oder der Moorwasserstand beeinflusst worden. Und seit etwa 30 Jahren versucht man in Bayern eben die Moore wieder zu renaturieren. Das wird konzeptionell angegangen. Und Grundlage ist da auch der Moorleitfaden für Hochmoorrenaturierung.
Wie funktioniert so eine Renaturierung dann? Also wer gibt es einen Auftrag und wie geht man dieses Riesenprojekt dann an?
Ich kann vielleicht erklären, wie die Kreisgruppe, das hier im Landkreis zur Renaturierung kommen ist. Also aus einer reinen Vogelschutzaufgabe hat sie sich zur Aufgabe gemacht, eben den Lebensraum zu schützen. Und da wir hier so viele Moore haben, sind wir das angegangen in Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde, also mit dem Landratsamt, und auch die Regierung von Oberbayern ist dann eingebunden worden. Also zunächst ist es mal wichtig, also das A und O, wo verlaufen die Gräben und in welche Richtung entwässern sie. Das geht heute ja relativ einfach, also entweder kriege ich über ein digitales Höhenmodell oder über die Schummerung kann ich sehen, wo überall Gräben und Torfstiche verlaufen.
Das müsstest du mir kurz erklären, weil da bin ich zu wenig vom Fach. Was ist denn zum Beispiel die Schummerung oder dieses Modell?
Das kann sogar jeder abrufen. Das ist im Bayern-Atlas, kann man das anklicken, Schummerung, und dann sehe ich quasi so eine Art Geländemodell und alle Erhöhungen und Vertiefungen. Und da sehe ich zum Beispiel, ja, ich sehe sogar diese kleinen Schlitzgräben, wo wir draußen, wo man aufpassen muss, dass man nicht reinfällt, kann ich auf dieser Schummerung sehen, weil die dann halt doch 80 Zentimeter oder weiter runtergehen. Und dann sehe ich schon, aha, hier ist was, und anhand rein dieser Schummerung kann ich schon sehen, wie viel Dämme ich ungefähr einplanen muss. Aber natürlich, das ist jetzt rein das Technische. Das Wichtigste ist, dass ich an die Flächen hinkomme. Und das ist, ohne dem geht es ja nicht. Und da wir hier viele Flächen im Privateigentum haben, noch dazu kleine Handtuchgrundstücke, also jetzt so ein Hektar und kleiner, muss ich als allererstes, eigentlich bevor ich auf die Fläche gehe, mit den Eigentümern reden. Mhm. Und das, ja, das ist eine harte Nuss, aber es ist einfach total wichtig. Und deswegen haben wir hier im Landkreis auch eine Lenkungsgruppe, die heißt Hölzer Moorachse, wo der Bauernverband mit eingebunden ist und der Landrat den Vorsitz hat, wo man halt von vornherein bespricht, welches Moorgebiet eignet sich, wo gibt es größere Eigentumsflächen von einem Eigentümer, der mitmachen würde. Genau, also ich brauche die Eigentümer, dann kann ich das mit der Planung machen. Dann brauche ich ein Wasserrechtsverfahren, also die Wasserrechtsbehörde prüft dann, ob das alles rechtlich ist, und dann kann ich loslegen. Dann rückt der Bagger an, wie im Fall jetzt im Eglinger Filz. Es war ein Moorbagger, der hat eine Kettenbreite von 1,40 Meter gehabt, also sehr beeindruckend, hat aber einen Auflagedruck geringer als ein Fuß, also kann sich dort bestens bewegen. Und den muss man dann als Bauleitung anleiten, dass er die Dämme baut. Und dann baut er in diese kleinen Schlitzgräben Torfpfropfen ein, sage ich jetzt mal. Das sind kleinere Torfwälle. Ich muss einfach dieses Grabensystem unterbrechen und das Wasser, das Moorwasser zurückhalten auf der Fläche.
Also du bringst ja eine über 20-jährige Erfahrung als Gebietsbetreuerin für Moore in Bayern mit an verschiedenen Standorten. Jetzt aktuell bist du eben Gebietsbetreuerin für die Loisach-Kochelsee-Moore. Wie sieht denn so die Arbeit als Gebietsbetreuerin aus? Du hast jetzt schon ein bisschen geschildert. Viel ist auch einfach wahrscheinlich Papierkram und dass man eben einfach mit Landwirten zusammenredet oder mit Eigentümern von diesen Flächen.
Also ich rede nicht nur mit Landwirten und bin nicht nur im Büro. Ich mache auch Führungen. Und dass die Leute einfach diesen Lebensraum kennenlernen, das ist mir schon immer wichtig, dass auch die heimische Bevölkerung kommt. Und ich freue mich auch besonders, wenn mal jüngere Teilnehmer da sind. Also ganz wichtig ist diese Öffentlichkeitsarbeit, also vor Ort. Mittlerweile muss ich auch sagen, ist es nicht nur in der Lokalpolitik ankommen, wie wichtig einfach die Moore sind. Ich plane auf Öffentlichkeitstermine, Veranstaltungen, bin mit Kindern draußen unterwegs im Moor. Aktuell bin ich in den Leusach-Kochelsee-Mooren im Wiesenbrüterschutz eben tätig. Jetzt zur Brutzeit begleiten wir die einzelnen Brutpaare und schauen, dass sie jungen Flücke werden. Da ist aber auch wieder viel Absprache mit den Landwirten nötig, sonst funktioniert das nicht.
Wenn so ein Moor dann renaturiert wurde und der Bagger quasi wieder weggefahren ist, was macht man dann? Wie pflegt man es dann über die Jahre?
Also wenn ich jetzt das Hochmoor sehe, dann ist eigentlich die Maßnahme geschehen. Wenn nicht irgendwas an einem Damm kaputt geht, und bei mir war das jetzt eigentlich noch nicht oft der Fall, dann ist wirklich nach dieser Baggerarbeit, der dann ein paar wenige Wochen im Gebiet ist, dann ist wieder Ruhe. Und wenn ich jetzt den Randbereiche der Moore anschaue, also eine Streuwiese, die versuche ich dann jährlich wieder zu mähen, dass eben diese Blütenpracht, wie wir draußen gesehen haben, erhalten bleibt. Dazu braucht es eine jährliche Maat. Aber diese Renaturierung ist eine einmalige Sache.
Der Mensch greift hier ja dann durch diese Renaturierungsmaßnahme schon relativ stark, sage ich mal, ein, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum. Wenn man das nicht machen würde, würde dieser Lebensraum wahrscheinlich verloren gehen, oder?
Also auf die Dauer ja, denn genauso wie sich das Hochmoor aufbaut, also wie es wächst, ist der Umkehrorganismus halt auch da, dass wenn ich nichts mache, man davon ausgeht, dass ungefähr 1 Zentimeter im Jahr verschwindet. Also das wird zersetzt, dieser Torf, und irgendwann bleibt da nichts anderes mehr übrig. Und das habe ich manchmal auch mit Leuten draußen, mit Einheimischen, die sagen, mei, da ist ja so schön, was braucht man denn da machen? Mhm. Aber wir haben Untersuchungen, da ist das gleiche Moor vor 90 Jahren tatsächlich untersucht worden. Und dann haben wir gesehen, dass etwa 70 Zentimeter Torfverlust da ist. Ich meine, das scheint zwar jetzt nicht so viel, aber natürlich, wenn man das weiterrechnet, irgendwann ist das weg und man sieht das nicht. Und deswegen ist es so ganz essentiell, dass wir solche Aussagen auch machen können. Obwohl es oberflächlich gesund ausschaut, haben wir wirklich 70 Zentimeter Verlust durch diese Entwässerung.
Das heißt, Moore können dann ohne menschlichen Schutz eigentlich nicht weiter bestehen bleiben?
Also dort, wo keine Entwässerungsgräben sind, da lässt man die Moore natürlich alleine. Aber wir haben diese Verantwortung. Also Bayern ist einfach auch ein Moorland, sage ich jetzt mal so, die zu schützen und ja, die zu erhalten.
Moore sind ja, wie du schon beschrieben hast, ein total historischer Lebensraum. Also man kann da einfach schön zurück in die Vergangenheit schauen. Ich würde dann gerne mal in die Zukunft schauen. Also du hast jetzt gemeint, eben das Moor, in dem wir heute waren, da wurde die Renaturierung vor 20 Jahren durchgeführt. Wie wird denn dieses Moor wahrscheinlich in 20 oder in 40 Jahren aussehen?
Also du wirst wahrscheinlich nicht so viel Unterschied sehen auf der offenen Hochmoorfläche, denn da kann man wirklich sagen, also perfekt, das hat sich gut entwickelt. Manche Gräben, die jetzt noch offen sind, also oder Entnahmestellen, die werden langsam zuwachsen. Da haben wir ja die Torfmoose drin gesehen und das ist eine Besiedlung und es wird weniger offene Wasserflächen geben letztendlich.
Moore sind ja auch sehr, sehr wichtig für den Klimaschutz, denn 30% des erdgebundenen Kohlenstoffs werden von Mooren gespeichert, obwohl die Moorfläche global betrachtet nur 3% bedeckt. Also unglaublich faszinierend. Ich war wirklich einfach positiv geschockt von dieser Zahl. Warum können denn Moore überhaupt so unglaublich viel CO2 speichern?
Wir haben ja draußen die Schicht angeschaut, die Torfschichten, und im Eglinger Filz ist es jetzt 4 bis 5 Meter und deswegen, also es geht einfach nicht nur in die Fläche seitlich, sondern einfach auch in die Tiefe. Und das ist eine Lagerstätte, also dieser Kohlenstoff wird in diesen Pflanzenresten konserviert.
Ich finde das so spannend, weil man hat einfach Moore, finde ich, in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn es um Klimaschutz geht, gar nicht so stark auf dem Schirm. Also ich finde, ganz oft geht es um den Lebensraum Wald und wie viel quasi einfach CO2 in Bäumen gespeichert wird oder auch viel in Totholz. Aber über Moore wird da irgendwie gar nicht so viel geredet. Hast du vielleicht eine Vergleichsgröße, wie viel mehr Moore speichern können im Vergleich zu einem Wald?
Dadurch, dass die Moore, die Torfschichten in die Tiefe gehen, kann ich wirklich sagen, dass also auf einen Hektar bezogen oder auf eine überhaupt eine Flächeneinheit bezogen, Moore etwa 6-mal so viel CO2 speichern als Wälder.
Welchen Nutzen haben denn dann Moore noch neben dem Klimaschutz?
Also wir haben jetzt schon gesagt, die Artenvielfalt, die Biodiversität, also nicht nur die Arten an sich, sondern auch der Lebensraum, die unterschiedlichen Strukturen des Lebensraums. Neben dem Klimaschutz haben wir auch noch den Hochwasserschutz. Wir haben ja draußen, also dieses Torfmoos in der Hand ausgedrückt und da ist so viel Wasser drin, also wirklich ein Moor wirkt wie ein Schwamm. Und das ist einfach bei Starkniederschlägen kann das Moor ganz viel Wasser aufnehmen und gibt es langsam an die, verzögert eben an die Umgebung ab. Und deswegen wirkt das Moor vorbeugend dem Hochwasserschutz.
Wenn Moore dann so wichtig sind für uns, fürs Klima, für die Umwelt, für die Artenvielfalt, findest du, sie werden dann in Bayern oder in Deutschland ausreichend geschützt?
Im Grunde genommen sind sie schon geschützt, aber ich finde, man müsste noch mehr machen, um sie zu renaturieren, also um dieses natürliche Hochmoorwachstum wieder zu ermöglichen. Und das ist einfach, ist eigentlich relativ einfach eben. Du hast es ja draußen gesehen. Es sind einzelne Dämme, die gebaut werden. Es ist ja, ich muss ja nicht mal den ganzen Graben zuschütten, sondern nur abschnittsweise. Natürlich sind es nicht nur die Kosten des Baggers. Es ist sehr viele Gespräche mit den Eigentümern, Planungen. Das darf man nicht vergessen. Also das ist auch ein großer Batzen. Und dann werden die Grundstücke ja noch gesichert. Das heißt, die werden auch müssen zum Teil ja gekauft werden oder es ist sogar viel Geld da, das zu kaufen, aber oft kriegen wir gar nicht die Flächen. Also es ist echt, also ich habe oft Anfragen, ja, wir würden das gerne bezahlen, auch privat, irgendwelche Firmen, aber wir kommen nicht so leicht an die Flächen hin. Aber trotzdem ist es ein einfaches Mittel, diese Hochmoorrenaturierung, um diese Treibhausgase im Moor zu halten.
Wer steht dann hier in der Pflicht, dass man die Moorflächen ja besser oder mehr renaturiert? Findest du, das sind die Eigentümer, die Politik? Sind wir alle das, weil wir uns vielleicht irgendwie dafür engagieren müssten?
Also in erster Linie ist es schon die Politik und die machen auch schon einiges. Also, aber natürlich müssen die Staatsflächen eigentlich, oder die sollten sofort renaturiert werden. Und es gibt in Bayern noch einige Flächen, die noch nicht angegangen sind, worden sind, obwohl sie im Eigentum des Staates sind. Also der Staat hat als erstes die Pflicht. Wie gesagt, bei der Politik ist es ankommen. Ich habe hier im Landkreis erlebt, das ist, glaube ich, schon 10 Jahre her, dass eine Partei mit Moorschutz ist Klimaschutz geworben hat. Also da war ich schon sehr verwundert. Und es war jetzt keine grüne Partei oder jetzt nicht auf den ersten Blick. Ja, also die Politik, also es gibt Kennzahlen, wie viele Moorfläche renaturiert werden soll, aber eigentlich muss die erhöht werden und die Staatsflächen müssen sofort angegangen werden. Der Private, natürlich ist derjenige in der Pflicht, ein privater Flächeneigentümer. Ich denke, es wird schon viel Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Überzeugungsarbeit, doch Öffentlichkeitsarbeit muss unbedingt passieren. Also der private Konsument, der jetzt keine Moorfläche hat, kann vielleicht nicht so viel tun. Der kann höchstens drauf schauen, dass er jetzt torffreie Erde zum Gärtnern kauft.
Fehlt den Menschen dann vielleicht einfach ein bisschen der Kontakt oder der Bezug zum Moor? Also wissen sie zu wenig darüber, dass ihnen bewusst ist, zum Beispiel die richtige Blumenerde zu kaufen? Dazu können wir dann ja später noch kommen. Ich meine, du bist halt total vom Fach. Das Moor ist eines deiner wichtigsten Themen, logischerweise. Aber ich glaube, dass das vielleicht viele Leute diesen Lebensraum gar nicht so richtig kennen, oder?
Also tatsächlich, glaube ich auch. Also gerade von den jungen Leuten, dass ihnen das nicht bewusst ist, wie wertvoll das ist. Also eben die verschiedenen Funktionen hat das Moor. Also vor ein paar Jahren war ich auch mit einer Gruppe Schülerinnen unterwegs von einem Gymnasium, die aus der Bewegung Fridays for Future was machen wollten. Und dann ist die Lehrerin auf mich zukommen und dann hat sie halt gefragt, ob wir irgendwas mit Moorschutz machen können. Mhm. Und ich glaube auch, dass, das war jetzt eine kleinere Gruppe, dass die Jugendlichen oder ja, noch nie in einem Moor jetzt so drin war und dann haben wir per Hand einen Damm gebaut. Mhm. Und natürlich solche Aktionen mit dem Hintergrund, dass ich auch was für den Klimaschutz tue, bleiben dann, denke ich, schon in Erinnerung.
Wenn ich auch mit meinen eigenen Händen anpacken möchte, kann ich mich denn vor Ort in Bayern irgendwo für den Moorschutz engagieren und da irgendwo mithelfen?
Also bestimmt. Bei den Naturschutzverbänden, gerade im Randbereich vor den Mooren, wird oft händisch entbuscht und da werden händeringend Freiwillige gesucht, die da mithelfen. Oder auch von den jährlichen Herbstmahrten, da können die Leute gerne mithelfen. Das ist auch viel Handarbeit, also zum Teil muss dann das Mahrtgut auf Planen rausgezogen werden, also da kann man wirklich kräftig anpacken.
Ein Bereich, wo man auch anpacken kann, ist nämlich im eigenen Garten. Wir hatten es vorhin auch schon kurz davon, dass in Gartenerde viel Torf eingesetzt wird. Warum wird denn überhaupt Torf hierfür verwendet?
Also Torf wirkt also wasserspeichernd, das ist recht luftig. Es macht also diese Erde leichter. Ich habe einen niedrigen pH-Wert da, aber den muss ich dann oft mit Mineraldünger wieder aufwerten, dass es überhaupt für Pflanzen geeignet ist.
Wie erkenne ich denn die torffreie Erde, wenn ich im Baumarkt oder Gartencenter bin?
Also du wirst lachen, aber ich war in einem super, super Bio-Gärtnerei und habe dann nicht drauf geschaut, was ich für eine Pflanzenerde kaufe und dann ganz viel Torf war drinnen. Und also man muss wirklich genau schauen. Das Bewusstsein wächst, das merke ich, weil es zum Beispiel auch in den Supermärkten auch angeboten wird, torffreie Erde, aber trotzdem muss man genau drauf schauen. Auch torfreduzierte Erde ist immer noch viel Torf drin. Also es lohnt sich oder man muss das echt lesen, die Zusammensetzung.
Aus was besteht dann diese alternative torffreie Erde?
Also zum Teil wird Kokos eingesetzt, aber es gibt natürlich auch Kompost, wo mit reingemischt wird. Also für den Privatgärtner reicht es die Qualität auf jeden Fall aus.
Ja, aber das ist spannend, was du vorhin auch oder gerade mit der Bioerde meintest, weil das ist mir auch schon mal passiert. Da habe ich dann nämlich hier schön Bioerde gekauft und habe dann erst daheim gemerkt, dass trotzdem Torf drin ist. Also das ist wirklich, eigentlich muss man auf beides achten, dass es torffrei ist und eben auch Bioerde. Gar nicht so einfach, aber ich habe jetzt auch über die Jahre festgestellt, dass das Angebot zumindest etwas größer wird, was torffreie Erde angeht. Ja, was mich noch interessieren würde, wann warst du denn zum allerersten Mal in deinem Leben in einem Moor und wie hast du das damals erlebt?
Das war mit meinem Vater. Speziell erinnere ich mich daran, dass wir immer unseren Weihnachtsspaziergang, also am ersten Weihnachtsfeiertag, sind wir immer ins Moor gegangen und es war einfach total urig und also nur mit meinem Vater, mit dem Wald und diese Bäume um uns rum und das Moor. Und das war total toll. Und als ich dann ein bisschen älter war, erinnere ich mich auch, dass ich am Ostersee, da bin ich eben aufgewachsen, dann in einem Moor drin war und da sind Dämme gebaut worden. Und dann dachte ich mir, das würde ich total gern mal machen.
Oh, schön. Und hat das dann quasi schon so den Grundstein gelegt, dass du gedacht hast, Gebietsbetreuerin zu werden? Oder wie hat sich das dann entwickelt? Wie bist du da zu dem Job und zum LBV gekommen?
Ja, eigentlich wollte ich schon immer was mit der Natur machen. Da ist mein Vater schuld, weil er mich immer mit in den Wald genommen hat. Aber ich bin ganz brav den Weg gegangen über eine Bürolehre und habe quasi im zweiten Bildungsweg Forstwirtschaft studiert. Und ich wollte unbedingt was mit der Natur machen. Und eigentlich letztendlich ist es über die Diplomarbeit gekommen. Da habe ich über die Feuchtwälder recherchiert im Bereich Iffeldorf-Seeshaupt. Und so bin ich dann beim LBV eingestiegen, eben Moorschutz, weil diese Feuchtwälder eben da auch dazu gehören.
Genau, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Kann man denn nun im Moor versinken oder passiert es einem nicht so schnell?
Also bei Exkursionen hatte ich das tatsächlich schon mal, dass 2-3 Mal, dass mir die Leute in Gräben reingefallen sind und ich auch neben denen stand und die nicht mehr halten konnte. Und bei mir zu Hause ist es ein Moor, das ist so ein Schwimmdeckenmoor, wo wirklich in der Mitte noch so ein Moorauge ist, wo offen ist. Also da ist mir gesagt worden, dass da schon Tiere ertrunken sind. Da kann man sich das vorstellen. In dem Moor, wo wir heute waren, denke ich mir, musst du schon sehr eingeschränkt sein, dass du aus einem Graben nicht mehr rauskommst. Also auch wenn es ein paar Stunden dauert, da denke ich, kann jetzt nichts passieren. Aber so, wenn da so Seen sind und ja, da kann ich mir das schon vorstellen, im Mooraugen, dass man vielleicht da versinken könnte.
Also Augen auf im Moor. ja, hast du noch irgendeinen Gedanken, den du unseren HörerInnen noch mitgeben möchtest zum Moor?
Ich würde mich freuen, wenn einfach die junge Generation da auch mehr Interesse hat an dem Thema Moore und Moorschutz. Und ich mache eigentlich sehr gerne Führungen. Auch war ich öfter mal mit Gymnasium von der Umgebung unterwegs. Also das gefällt mir eigentlich total, wenn die sich da engagieren, dann die jungen Leute.
Ja, dann vielen Dank, Birgit, für dieses schöne Gespräch. Ich habe viel gelernt und es hat sehr viel Spaß gemacht, heute auch mit dir draußen gewesen zu sein.
Ja, danke, Steffi.
Nach diesem Ausflug ins Hochmoor fühlt sich dieser Lebensraum für mich viel näher an. Und ja, ich habe ihn richtig kennengelernt. Vielleicht konnten wir dieses Gefühl etwas an euch weitergeben. Schaut aber auch gerne, wo es das nächste Moor bei euch in der Umgebung gibt und ob ihr es besuchen könnt. Am besten mit einer geführten Tour auf ausgeschilderten Wegen und mit dem nötigen Respekt vor der Natur. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Genießt den Herbst in Bayern und bis zum nächsten Mal.